Ja, einen schönen guten Morgen an euch alle, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Ich möchte euch auch herzlich willkommen heißen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich fand es ganz lustig, als ich heute Morgen erfahren habe, es gibt keinen Beamer. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, man sollte ja seine Bibel dabei haben. War jetzt kein prophetisches Reden, aber hat gepasst zu heute Morgen. Und es ist ganz gut, ich habe nur einen Parallelvers heute. Wir bleiben also größtenteils im Epheserbrief. Wenn ihr da aufgeschlagen lässt in eurer Bibel, seid ihr gut vorbereitet. Aber ich möchte, bevor wir in das Wort Gottes schauen und gucken, was der Herr wirklich heute auch für jeden Einzelnen zu sagen hat, einfach nochmal beten. Bleibt ruhig sitzen. Herr, ich möchte dir einfach danken für diesen Morgen. Ich möchte dich aber jetzt auch bitten, dass du verherrlicht wirst, Herr, und dass du ja mich als Sprachrohr benutzt, aber auch, Herr, dass die Herzen offen sind für dein Wort. Amen. Ja, wir sind letzte Mal sind wir da hingekommen im Epheser Kapitel 2 im Vers 10. Da sind wir stehen geblieben und den hatten wir auch bearbeitet. Und insgesamt ging das ganz grob darum, dieses letzte Mal, dass wir früher tot waren und jetzt lebendig sind. Und da ging es um den geistlichen Tod. Und das geistliche Leben, dass ein wiedergeborener Mensch vom Todsein ins Leben gerufen wird. Und dann hatte ich gesagt, dass es wichtig ist, das auch wirklich zu verstehen, dass man sich nicht immer noch wie ein Toter verhält, sondern bewusst als lebendiger, geistlicher, erweckter Mensch lebt. Und dann hatten wir gesehen, dass selbst die Werke, die wir erbringen sollen als Dankeschön für Gott, selbst die hat Gott vorbereitet für uns. Und zu seiner Ehre. Und die müssen wir wahrnehmen. Und jetzt geht dann der Text weiter. Und den wollen wir auch lesen. Ich lese den einmal im ganzen Stück. Epheser, Kapitel 2, die Verse 11 bis Vers 22. Ich wiederhole noch einmal, weil wir heute keinen Beamer haben. Epheser, Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger und Heiligen der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, werden, wie ihr schon merkt, heute, es ist nicht sehr praktisch angehaucht, dieser Text. Es geht um Wissenvermittlung, um eine Theologie, um zu verstehen, was Gott will vom Menschen, vom Christen und damit der Christ, egal was kommt, vorbereitet ist. Und das ist dennoch so, dass ich denke ich mal einiges an Praxis auch noch herauskristallisiert wird. Und wir werden das sehen, dass es doch viel mit Praxis zusammenhängt. Immer wieder das Wissen, das ist nicht getrennt von Praxis. Und deswegen lasst uns mal gucken, ganz genau nochmal diesen Vers 11. Wir gehen jetzt Vers für Vers, wie gehabt, durch. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Also diese Empfänger des Briefes, die Epheser, sie sollten daran denken, dass sie davor keine Juden waren, ja, dass sie nicht dazugehörten zu diesem auserwählten Volk. Und ja, das ist wichtig, eine wichtige theologische Erkenntnis. Und man, wenn man guckt, ja, die Epheser, die waren Griechen, es waren auch andere Völker sehr wahrscheinlich dabei, weil da sehr viel, es war eine große Handelsstadt, sehr viel Handel, also ist es nicht unwahrscheinlich, dass da auch andere Nationalitäten neben den Juden und den Heiden dort vorhanden waren. Und ja, diese sollten sich alle daran erinnern, ja, dass sie nicht dazugehörten, schon immer. Ist interessant, weil wir können damit eigentlich gar nichts anfangen. Wir waren keine Juden und wir kennen nun den Zustand des Dazugehörens. Wir kennen nicht, wie es war davor für die Heidenvölker um Israel drumherum, wie es davor war, dass sie nicht dazugehörten. Dass der Gott Israels war, nicht der Gott der Nationen. Das kennen wir nicht. Also können wir uns nicht wirklich so ganz so persönlich dran erinnern, oder? Wir werden gleich sehen, ja, es gibt eine andere wichtige Information hier, die uns hilft dabei vielleicht. Wir sehen hier, dass sie Unbeschnittene, dieser Begriff Unbeschnittene, die Juden, die sahen die Menschen in zwei Kategorien. Die Beschnittenen, die zu Gott gehören, und die Unbeschnittenen, diese Zweitrangigen. Denen gehörte Gott nicht, ja, aus den Augen von Juden damals. Sie gehörten nicht dazu, sie gehörten nicht zu den Auserwählten und es musste eine ganz klare Trennung da sein. Und ich bin mir sicher, für die Heiden war das ähnlich wie ein Schimpfwort, wenn man gehört hat, die reden über mich als Unbeschnittener, als ob ich etwas Minderwertiges bin. Und da sehen wir einfach diese klare Trennung. Und wozu gab es denn eigentlich die Beschneidung? Wozu diente die Beschneidung? Die Beschneidung diente damals dem Volk Israel, ja, und den Hebräern, den auserwählten Volk Gottes, dass sie Gott sich nähern konnten, dass sie dazu kommen konnten zu Gott, in die Nähe Gottes, dass sie eine Beziehung haben konnten mit Gott. Und tausende von Jahren war es immer so, dass ja nur die Beschnittenen dazugehörten zu dem Auserwählten. Aber lasst uns mal gucken. Jetzt kommt die Parallelstelle, die einzige heute. Im Römer Kapitel 2, lasst uns das einmal aufschlagen. Römer Kapitel 2, dort steht, was Gottes Sicht auf die Beschneidung war. Wie Gott diese Beschneidung empfunden hat. Römer Kapitel 2, die Verse 28 und 29. Es ist intensiv, diese Verse, finde ich, wenn man sie sieht, wie Gott darüber urteilt. Also Römer Kapitel 2, die Verse 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich im Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Die Juden haben sich beschneiden lassen aus Tradition heraus, aus ihrer Kultur heraus, aus einem Brauch, aber auch aus Gesetzestreue heraus, aus den religiösen Überzeugungen, die sie hatten und immer noch haben. Und Gott hatte genug davon. Es war geheuchelt. Es ging nicht mehr um Gott. Er sah die Herzen der Menschen, die sich beschnitten haben. Und er wusste, das geschieht nicht für mich. Das ist etwas, was ich zwar befohlen habe, aber wo kein Mensch mehr an mich denkt. Mir geht es doch um die Beziehung zu dir als Mensch, zu euch als Menschen. Er wollte die Juden nicht nur als auserwähltes Volk heilsgeschichtlich lenken. Er wollte eine echte Beziehung und hat sich nach dieser Gemeinschaft gesehnt. Und da sehen wir, aha, das meint also jetzt nicht unbedingt nur die Juden, diese Beschneidung am Herzen, die geschieht ja wirklich am Herzen, nicht mehr am Fleisch. Das heißt, auch wir können beschnitten und sollten beschnitten am Herzen sein, nicht im Fleische. Das hat nicht etwas mit Judentum zu tun, sondern mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Darum ging es Gott von Anfang an. Es ging darum, dass der Mensch sich letztendlich Gott annähert, dass eine Versöhnung irgendwie stattfindet, dass er eine Beziehung aufbauen kann mit Gott. Und das geschah aber nicht. All die Jahre haben wir gesehen, wo die Juden letztendlich die Priorität in der Heilsgeschichte Gottes hatten, wo sie der Fokus waren. Und wir haben gesehen, ja, dass Gott sich diese Beziehung gewünscht hat. Und wie ist es denn bei uns? Was hat das jetzt nun mit uns zu tun? Ja, Gott wünscht sich immer noch die Beziehung zu uns Menschen. Wir, die Heiden sozusagen, die Unbeschnittenen, wir sollen genauso am Herz beschnitten sein. Wir sollen eine Beziehung mit Gott haben. Aber oft ist es so im westlichen Bereich, dass zum Beispiel die Mitgliedschaft in einer Gemeinde genügt, um zu sagen, ich bin ja Christ, ich gehöre dazu. Und es ist genau ein Status, der nichts mit Gott mehr zu tun hat. Der hat mit einer Institution, mit vielleicht sogar einem Vereinswesen, einer Gemeinde zu tun oder einer Kirche. Aber inwiefern hat das was direkt mit Gott zu tun? Es geht um die Beziehung zwischen dir und ihm. Nicht zwischen dir, der Gemeinde und ihm, sondern zwischen dir und ihm direkt. Und ja, das ist sehr wichtig zu unterscheiden, dass wir nicht auch ins Heucheln geraten, sehen wir hier als Lektion ganz doll und unterstrichen. Wir dürfen nicht heucheln. Wir können hier mit schöner Sonntagskleidung herkommen, aber mit unbeschnittenem Herzen. Wenn wir in der Woche vielleicht nicht beten, weil wir in der Woche uns versündigen und einfach nicht zu Gott kommen und nicht ihm fragen, was er zu sagen hat, was er will von mir. Das alles interessiert mich vielleicht in der Woche gar nicht, aber am Sonntag bin ich dann hier der gute Christ. Und das ist etwas, was Gott er schaut dahinter. Er sieht diese Fassade des Christentums, die wir aufbauen, aufrechterhalten, ja. Und er verachtet diese Fassade. Er findet sie nicht gut. Das tun wir nicht für ihn, das tun wir für die Menschen, die uns vielleicht verurteilen. Und genauso die Juden. Sie wurden von Gott beurteilt als ungenügend. Die Beschneidung reicht mir nicht aus. Sie muss am Herzen geschehen. Genauso geht es auch uns mit unserem Verhalten und mit unserer Art und Weise, wie wir einander auch begegnen sonntags. Wir sollen immer der gleiche sein, immer die gleiche Person. Und das ist die Herausforderung, die Gott uns und dir stellt, heute Morgen auch. Nun denn, aber es ist auch wichtig für diese Gruppe, für die Gemeinde, denn sie hatten damit ordentlich zu kämpfen mit diesem Punkt, denn die Juden verlangten auch, dass die Heiden sich beschneiden lassen. Sie waren davon überzeugt, dass man Gott ja nur dann gefallen kann, wenn man beschnitten ist. Also es war ein Streitthema. Das haben wir dank auch diese Briefe nicht mehr als Streitthemen in unseren Gemeinden und auch weil Juden nicht da sind. Aber ja, das gehört dazu. Im Vers 12, lasst uns einen Vers weitergehen. Dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist ein Vers, wo ich ehrlich sagen muss, ich kann damit nicht viel anfangen als Mensch. Ich kenne dieses Verhältnis nicht, dass ich ausgeschlossen bin von Christus. Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Wiedergeburt erinnern, bruchstückweise. Man weiß noch einiges, aber es ist schon ein paar Jahre her bei mir und man vergisst das, ja. Aber die Wahrheit ist, wir waren komplett ausgeschlossen davor. Wir hatten keinen Zugang zu Gott durch Christus, hatten wir nicht. Wir hatten ein Angebot da, aber wir hatten es ja damals noch nicht wahrgenommen. Ja, und da war es hoffnungslos, so steht es hier. Das ist traurig, der Zustand ist sehr traurig, der beschrieben wird. Es gibt keine Hoffnung ohne Christus, wird hier gesagt, ja. In der Welt gibt es keine Hoffnung und es ist schwarz. Es ist schön, dass es hier nicht endet, sondern es ist ähnlich wie im Epheser 2, ich weiß nicht mehr genau welcher Vers, ich glaube Vers 4, da Gott aber, wo dann gesagt wird und dann kommt wieder diese Hoffnung und wir haben Hoffnung. Im Vers 13 geht es weiter, es stoppt nicht hier und es geht weiter und jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Ja, jetzt gibt es diese Nähe, die davor nur die Juden hatten. Die Nähe kommt nicht durch die Wiedergeburt. Die Nähe ist das Angebot, was Gott dem Menschen gestellt hat durch Jesus Christus. Ja, wir werden Gott nahe gebracht, indem dass wir die Möglichkeit jetzt haben, zu Gott zu kommen als Heiden. Als Griechen, als Deutsche, als Europäer, weltweit die Menschen außerhalb Israels können dazugehören, sie sind jetzt in den Fokus geraten, heilsgeschichtlich. Sie sind die Priorität Gottes momentan, neben Israel. Er hat sie nicht vergessen, die Israeliten. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt. Ja, das ist ein wichtiger Vers hier. Es stoppt nicht bei Vers 12. Nein, es gibt uns diese Hoffnung und zeigt uns, nein, es endet nicht in Hoffnungslosigkeit. Gott hat seinen Sohn gesandt. Und es sind nicht die Werke, die du erbringen musst, der Beschneidung, der Gesetzestreue, um errettet zu werden. Es reicht völlig aus, das Opfer Jesu Christi reicht völlig aus. Es überdeckt dich mit dem Blut Jesu und wäscht dich rein von Sünden, wenn du Buße tust, wenn du dich umkehrst von deinem alten Leben und nicht ein Gebet plapperst, sondern es ernst im Herzen meinst. Gott sieht ja das Herz und darum geht es. Es geht um das Herz, nicht um unsere Worte, sondern es geht um unsere Taten. Genau. Und das ist wunderschön hier zu sehen im Vers 13, dass es diese Möglichkeit gibt. Wir sind nahe gerückt. Der Himmel steht offen dem Menschen. Wir dürfen hindurchgehen durch diese Tür, die geöffnet ist, durch das Opfer Jesu. Und wir sehen hier, letztendlich gibt es nicht mehr diese Trennung jetzt. Okay, die Israeliten und die Heiden oder die Juden insbesondere und die Heiden. Das macht Gott nicht mehr, diese Trennung. Ja, die Menschen machen diese Trennung, aber Gott nicht. Und das ist wichtig zu betonen, denn es hat eine wichtige Lektion auch für uns. Es gibt ja für uns hier jetzt aktuell, glaube ich, keine Juden in dieser Versammlung, aber wir sind alle Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen. Und das allein kann schon eine Herausforderung sein, kulturell unterschiedlich geprägt. Russland ist nicht russische Nation eine, sondern es sind viele verschiedene Nationalitäten, Kulturen und Traditionen, die sich über ja, viele, viele Jahre entwickelt haben. Und ihr seid alle unterschiedlich geprägt. Und ja, das ist das, was Konfliktpotenzial ordentlich beinhaltet. Und dennoch ist es so, dass wir eins gemacht worden sind. Wir sind nahe, alle zusammen. Wir haben den gemeinsamen Nenner, dass wir alle dieses Angebot Jesu hoffentlich angenommen haben, aber wo wir uns ganz sicher sein können, wir haben es bekommen. Wir haben es gestellt bekommen, das Angebot, dass wir durch Buße und Umkehr das Jesu Opfer annehmen können und für uns beanspruchen können. Und es ist ein Anspruch, den du darauf hast. Du hast einen Anspruch auf das Opfer Jesu. Du darfst da dich drauf beziehen. Und das ist schön zu wissen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir in Gemeinde, in der Gemeindestruktur, in der Gemeindegemeinschaft, in all den Bereichen, wo was mit Gemeinde im Leben zu tun haben, dass wir da die Tradition und die Kultur als Nebensache ansehen. Als etwas, was nicht essentiell wichtig ist. Es ist nicht die Priorität, deine Tradition, deinen Willen, wie du die Gemeinde am liebsten strukturierst, hier durchzubringen, sondern es ist die Priorität, was will Gott? Wie will Gott die Gemeinde bauen? Und das ist wichtig zu verstehen, dass Rassismus deswegen ganz weit weg von den Gedanken eines Christen sein müssen. Ganz weit weg. Das darf gar nichts mehr mit uns zu tun haben. Es ist ein absolutes Tabu, dass ein Christ Rassen unterscheidet in dem Sinne von Wertigkeiten, die Menschen in Wertigkeiten einstuft. Auch mit Geld darf das nicht passieren, dass wir Menschen in Kategorien reinpacken. Das ist auch eine Art des Trennens, des Rassismus, der Wertigkeit, Einstufung des Menschen. Das ist das, was das Gegenteil von dieser Botschaft ist, die Paulus an diese Konfliktgemeinde geschrieben hat. Und wo wir uns selbst hinterfragen dürfen, ja, vielleicht bin ich ja doch manchmal so, dass ich den Menschen einstufe in, der ist jetzt wichtig, der ist schlau, der ist ein bisschen dumm, der ist jetzt nicht wichtig. Wenn wir das tun, dann versündigen wir uns. Und das ist wichtig hier zu verstehen. Es geht nicht allein jetzt um Juden und um die Heiden heute Morgen, sondern es geht wirklich darum, wie wir uns verhalten. Genau, und Gemeinde sollte deswegen, und das ist so mein Gedanke, der steht nicht in der Bibel, sie sollte eigentlich international sein, immer offen für andere Nationalitäten. Und sie sollte auch dem Land, in dem sie lebt, ehren. Ich finde das gut, dass Deutsch gesprochen wird und nicht eine andere Sprache, sodass Deutsche nicht mehr hereinkommen können. Das ist ein Wert. Es hat einen Wert, dass alle Menschen hinzukommen können. Und auch, dass Übersetzungen geschehen. Das ist wertvoll, das ist toll. Und das gehört zur Gemeinde Gottes dazu. Nun denn, Vers 14. Es geht weiter. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Warum das Ganze? Warum ist es so, dass wir eins sind, dass wir nahegebracht sind? Denn Jetzt kommt die Erklärung. Er ist unser Friede. Jesus Christus gibt uns nicht den Frieden. Er bringt uns nicht den Frieden. Er ist selbst der Friede. Ohne ihn gibt es den Frieden nicht zwischen den Menschen. In einer Gemeinde nicht, aber auch in dieser Gemeinde explizit würde es ihn nie geben. Mit eigener Organisation, mit eigener Motivation und Liebe zueinander, die reicht nicht aus, bei weitem nicht. Wir brauchen ihn, Jesus Christus und sein Opfer, um miteinander klarzukommen. Aber kulturell gesehen ist es auch so, dass nur er den Frieden bringen konnte zwischen dem Judentum und dem Heidentum. Nur er konnte diesen Konflikt ein für alle Male lösen. Sonst würde es weiter und weiter und weiter gehen, der Konflikt, weil die Juden den Anspruch hatten aus dem Alten Testament, dass Gott ihr Gott ist. Und es ist einfach schön zu sehen, wie Gott diesen Mauer einfach weggenommen hat. Er hat einfach diesen Anstoß, den der die Mauer dargestellt hat, diese trennende Wand, er hat ihn weggenommen. Und so geht es auch uns. Er hat uns diesen Unterschiede, die wir haben, hat er komplett weggenommen. Wir haben nicht mehr das Recht, diese Unterschiede aufzubauen und aufzumauern wieder. Das ist gegen Gottes Wille. Er hat es weggenommen. Und es benutzt hier ein ganz starkes Bild. Eine Scheidewand des Zaunes hat er hinweggenommen. Und das wirft ein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Struktur des Tempels. Ich denke größtenteils schon. Es gibt jetzt das Allerheiligste, wo einmal im Jahr ein Priester einen Dienst verüben kann. Da darf keiner rein sonst. Das ist ein absolutes No-Go, tödlich. Wer ins Allerheiligste, in den heiligen Tempel Gottes damals hineinging, das ging nicht. Es durfte nur einmal im Jahr einer reingehen und das musste ein jüdischer Priester sein. Und dann gab es ja den inneren Hof, der war beim Allerheiligsten und da durften nur Priester sich aufhalten. Sie durften die Opferzeremonien durchhalten und das war ein heiliger Boden. Es durfte keiner reingehen sonst. Es gab extra eine besondere Klasse, die Priester, und da durfte keiner reingehen. Und dann gab es den Vorhof, da durften wiederum jetzt die normalen Menschen stehen und sich Gott sozusagen nähern und da durften sogar auch Heiden sein. Allerdings gab es ein großes Schild, eine Tafel. Im Tor, im Zugang zum inneren Hof stand eine Tafel, da stand ganz groß: Zutritt verboten, Todesstrafe, wenn man daran geht. Es steht Todesstrafe beim Bruch, wenn man sich nicht daran hält. Und das ist ein Prinzip Gottes. Es ist der Tod des Menschen droht, wenn man ungeschützt sich Gott nähert. Und es war bestimmt für die Juden, ein Heide durfte auf gar keinen Fall durch dieses Tor durchgehen. Er wäre des Todes direkt. Und diese Wand hat bildlich Gott niedergerissen. Jetzt ist es eine ganz andere Situation. Obwohl Gott so heilig ist, möchte er, dass du zu ihm kommst. Das Prinzip hat er auf den Kopf gestellt für die Juden. Was sie all die Jahre, tausende Jahre kannten, hat er einfach weggenommen und durch Gnade ersetzt. Wir dürfen ihm uns nahen. Wir dürfen letztendlich in dieses Allerheiligste gehen. Und wir sind keine Juden und wir sind keine Priester. Natürlich sind wir eine priesterliche Nation, so werden wir so betitelt. Aber in unserem Berufsleben sind wir keine Priester, wie die Juden es damals waren. Und wir dürfen uns dennoch ins Allerheiligste wagen. Das Allerheiligste können wir betreten vom Sofa aus. Vom Bett aus, von wo auch immer wir im Auto fahren, im Waldspaziergang, in der Schule sitzend, auf der Arbeitsstelle. Immer können wir zu Gott kommen. Das ist also nicht verständlich, dass wie groß dieser Unterschied ist für einen Juden damals. Das war unnatürlich, dass Menschen jetzt einfach zu Gott kommen können. Das kann doch nicht sein. Aber doch, das Opfer ist erbracht. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz. Wir haben diese Art der Beziehung als Möglichkeit. Aber es kann auch so sein, dass wir Gebet langweilig finden. Naja, da passiert irgendwie nichts. Wenn ich bete, hört mich da Gott überhaupt? Muss ich in dieses Allerheiligste gehen? Das ist doch langweilig. Ich überspitze ein bisschen, aber viele denken so. Viele lassen diesen Gedanken nicht, die formulieren ihn nicht aus, aber sie verhalten sich so. Wie oft betest du am Tag? Betest du vor dem Essen vielleicht? Vor dem Schlafen? Oder bist du in einem ständigen Dialog mit Gott? Ja, es ist ein Privileg, in dieses Allerheiligste gehen zu dürfen und wir nehmen es nicht wahr. Nein, wir sagen sogar, naja, ich habe ja nicht die Gabe des Betens. Gebet ist vielleicht etwas, was eher die älteren Leute betrifft. Ja, die können ja nicht mehr, keine Ahnung, wie wir Jugendlichen rumlaufen und Bäume ausreißen. Aber die Wahrheit ist, das ist eine komplett falsche Gedankenwelt. So dürfen wir nicht denken. Wir dürfen ins Allerheiligste gehen und müssen nicht sterben. Gott heißt uns willkommen als seine Kinder, haben wir gesehen. Was für ein Vorrecht. Ich weiß nicht, das ist eigentlich eine Bombe, die einschlagen müsste hier im Verständnis. Und ich bin mir sicher, dass das hier für uns vielleicht eine theoretische Sache ist, weil wir es so kennen aus dem Alltag. Aber damals hat sich für die Juden einfach alles auf den Kopf gestellt. Das kann doch nicht wahr sein, dass sich das alles so stark geändert hat. Radikal, 180 Grad Wende. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, uns jeden Einzelnen möchte ich Mut machen, geh zu Gott im Gebet. Der Vater wartet auf sein Kind. Er möchte diese Gemeinschaft mit dir haben. Verwehre sie ihm nicht, verweigere sie ihm nicht. Und das ist einfach wunderschön hier. Lasst uns mal die Verse 15 und 16 angucken. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Nun, wir sehen hier, in diesen Versen 15 wird uns erklärt, wie diese Mauer weggenommen wurde von Gott. Es wurde durch sein Fleisch diese Mauer entfernt. Dieser Anstoß für die Juden, der wurde weggenommen. Es gab jetzt einen freien Zugang zum Allerheiligsten. Und er hat diese Feindschaft beendet. Ja, die Juden mussten ja nicht nur sich beschneiden lassen, nein, die hatten auch noch die Gesetze, sie mussten sie einhalten. Sie hatten sehr viele Pflichten und Satzungen und das alles brachte Unfrieden in die Gemeinde damals rein, dass Gesetzlichkeit letztendlich in der Gemeinde herrschte und die Überhand hatte. In vielen Synagogen, wo sich die Christen auch trafen, die neu gegründeten Gemeinden, gab es da große Konflikte und es gab viel Anstoß und viel Feindschaft und die wurde entfernt durch das Opfer Jesu und das ist das, was Paulus hier betont. Und er sagt sogar, er benutzt ein Bild, einen neuen Menschen. Das ist interessant. Dieses Bild neuer Mensch wurde erschaffen. Ja, das ist das Bild letztendlich für eine neue Gruppe, die Gemeinde, die es davor nicht gab. Es gab die Gemeinde nicht. Das ist die Zeit letztendlich nach Jesu ist erstmals eine Gemeinde gegründet worden. Davor gab es diese Gemeinschaft nicht der Nationen mit den Heiden, mit den Juden. Und das ist das Schöne zu sehen hier. Das ist aber auch ein Bild, was eine Andeutung für das Geheimnis, was in nächste Woche dann nächste Predigt im Kapitel 3 geht es um dieses Geheimnis, nämlich die Gemeinde, dass die Christen, dass die Heiden letztendlich dazugehören mit den Juden. Eine ganz neue Gruppe entsteht. Und das ist eine Andeutung also für nächste Mal. Lasst uns die Verse 17 und 18 reinschauen. Und er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Ja, hier sehen wir wieder diese Andeutung, die Nahe und den Fernen, hat er Frieden verkündigt. Ja, damals waren wir fern. Wir waren die, die fern von Gott waren, die nicht in seine Nähe kommen konnten. Jetzt sind wir in die Nähe Gottes gerückt. Das Angebot steht da für uns. Und er verkündigte Frieden. Wie verkündigte Jesus Christus Frieden? Wie lehrte er, als er auf Erden war? Ich denke, wie er gelehrt hat, müsste ein Beispiel für jeden Prediger sein. Für jeden, der eine Bibelarbeit vorbereitet, für jeden, der eine Andacht vorbereitet, eine Kinderstunde vorbereitet. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus sein Wille, sein Wort, er selbst war ja das Wort, verkündigt? Und er hat verkündigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war seine Verkündigungsart. Er wies die Menschen darauf hin, dass es ein Problem gibt, dass sie in Sünde leben und Gott heilig ist. Sie können sich ihm nicht nahen. Es gibt diese Trennwand der Sünde, die wir haben. Und wir müssen Buße tun. Und wenn wir Buße tun, dann erlangen wir diesen Frieden mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Das ist, Buße ist der Schlüssel. Was wird heutzutage verkündigt? Vieles, aber kaum das. Man sagt, Jesus liebt dich. Jesus ist die Liebe. Es ist eine schöne und ehrliche und wahre Botschaft, aber es ist nicht eine errettende Botschaft. Es ist nicht das Angebot, was die Menschen hören müssen. Es ist nicht die Not des Menschen zu hören, Jesus liebt dich. Das ist so schön zu wissen, dass Jesus dich liebt und mich liebt, obwohl ich Sünder bin, durch und durch. Und dennoch ist es so, die rettende Botschaft ist, dass du umkehren musst. Du musst dich verändern. Das ist das, worum es geht. Und das verschweigen wir ganz gerne, weil es unbequem ist. Weil wir dann doch nicht so viel lieben, als dass wir die Wahrheit sagen. Das wird unbequem schnell, wenn wir den Menschen sagen, nee, du bist nicht gut, du bist nicht gerecht, vor Gott bist du schuldig, du musst wirklich Buße tun und dich versöhnen mit Jesus. Das gibt den Menschen die Möglichkeit, errettet zu werden. Und oft verweigern wir ihnen diese Möglichkeit und verkündigen nicht wie Jesus und sagen, wir haben aber so viel Liebe, wir machen doch nicht mit Angst ihnen die Botschaft, wir tun ihnen doch nicht mit Angst die Botschaft kund, aber darum geht es nicht. Wir hintergehen Jesus, unseren Herrn, indem wir eine andere Botschaft uns anmaßen. Und da müssen wir echt aufpassen. Wie hat er verkündigt? Ja, er hat verkündigt zum Frieden. Es gab wieder dieser Frieden am Ende. Nach seiner Verkündigung gab es Frieden. Und der Liebesbeweis erfolgte nicht durch Worte, der erfolgte durch eine riesige Tat am Kreuz. Und das ist das, wo wir uns auch hier wieder eine Scheibe abschneiden können. So hat Gott mit Allmacht verkündigt. Er hat den Frieden verkündigt. Er hat nicht die Eigenschaften Gottes unterschieden und nur die verkündigt, die ihm passt. Nein, er hat alle seine Eigenschaften beiseite gestellt und hat gesagt, es geht um dich, du bist das Problem. Deine Sünden sind das Problem. Ich bin so, wie ich bin. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, was dich erwartet am Ende deines Lebens. Dich erwartet der Tod, ja, und danach, dann kommt das Gericht. Und da ist der entscheidende Punkt. Was hast du in deinem Leben entschieden? Was hast du gemacht? Und da kannst du nicht mehr dein Leben nochmal leben. Da gibt es keine zweite Chance. Das ist die Wahrheit. Und deswegen ist die Botschaft der Buße eine ehrliche, liebende Botschaft, die den Menschen erreicht und verändert. Das ist die Botschaft, die das Leben erreicht des Menschen und verändert und rettet, ihn rettet. Und das ist die Botschaft, die wir immer wieder auch nötig haben als Menschen, selbst als Errettete. Weil gerade als Errettete verfallen wir in Selbstgerechtigkeit, wie wir so sind, und haben diese Botschaft auch nötig und immer wieder diesen Frieden neu zu erfahren mit Gott. Denn wir laufen in die entgegengesetzte Richtung, wenn wir nicht mit ihm reden, nicht diese innige Gemeinschaft haben. Aber wir kennen uns aus in der Beschneidung, in der äußerlichen, vom Herzen her. Das ist wichtig, dass wir das sehen, dass Gott wirklich eine lebendige Beziehung mit mir und dir haben möchte. Und wir sehen einfach diese Einigkeit. In einem Geiste setzt er uns zusammen. Wenn wir wiedergeboren sind, dann ist die Theologie sekundär. Wir sehen, wir haben ein und denselben Geist. Nicht ein und dasselbe Wissen und Verständnis und Erkenntnis. Das haben wir nicht. Erkenntnis ist Stückwerk. Der eine versteht das richtig, der andere das richtig, der eine das falsch. Und dennoch pocht er darauf. Und dennoch hat dieser, der es falsch versteht, den Geist Gottes vielleicht in sich. Nicht jeder, der automatisch Mitglied einer Gemeinde ist, ist Christ, ist wiedergeboren. Ne? Aber jeder, der wiedergeboren ist, hat denselben Geist, den du hast, wenn du wiedergeboren bist. Das heißt, geh mit deinem Bruder, mit deiner Schwester wirklich um, als ob es dein Bruder und deine Schwester sind. Und in Liebe, wirklich, mach dir bewusst, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wir haben einen und denselben Geist, wir haben ein und dasselbe Ziel, Gott dem Vater zu begegnen und ihm Danke zu sagen. Und darum geht es auf Erden. Lasst uns weiterschauen. Verse 19, erstmal den Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt wird unser Status gesagt, der Status von den wiedergeborenen Menschen, die damals diese Botschaft auch hörten. ihr seid nicht Fremde, ihr seid nicht mehr diese Heiden, die Gott nicht kennen, sondern ihr gehört absolut dazu und ihr gehört nicht dazu aus Emotionen heraus, sondern ihr habt ein Bürgerrecht. Ja, ihr habt das Recht in Anspruch, ihr gehört absolut dazu, ihr seid Kinder Gottes, erkauft durch kostbares Blut Jesu Christi. Und das ist das, was uns letztendlich ausmacht. Wir sind nicht mehr einfach irgendwelche Menschen, wenn wir uns bekehren, sondern wir sind Menschen, selbst wenn wir in Sünde fallen, die einen Rechtsanspruch haben auf Vergebung. Wir haben einen Rechtsanspruch auf eine Bürgerschaft. Das ist das, was es sagt hier. Und es ist toll zu sehen, dass wirklich wir Hausgenossen Gottes sind. Was für ein Privileg. Es hat uns gar nichts gekostet an Mühe, das zu erreichen. Aber Jesus Christus hat es schreckliche Schmerzen bereitet, psychische und physische. Und auch dem Vater, ich bin davon überzeugt, dass es extrem schwer war, für Gott, dem Vater, seinen Sohn losziehen zu lassen, sich zu entfernen von ihm, als die Sünde auf ihm lag, wegzuschauen, obwohl er nach ihm rief, laut schrie. Und er blieb fern von ihm. Und das, um dieses Recht dir zu geben. Es ist extrem wichtig zu verstehen, dass deine Errettung nichts mit Emotionen zu tun hat, sondern mit einem Recht. Es geht um eine Rechtsgrundlage, die erschaffen wurde hier. Nicht um eine emotionale Verfassung, in der du gebetet hast und dann hast du dein Leben wieder weitergeführt, wieder vor, sondern es geht darum, dass du umgekehrt bist und ihm dein Leben übergeben hast. Dann hast du einen Anspruch auf dieses Bürgerrecht und darfst zuversichtlich mit Freude warten auf die Begegnung mit Gott. Und wir sehen hier auch, dass wir dadurch, egal welche Nationalität haben, in demselben Ort landen werden, im Himmel. Und dass wir, die wir hier uns vielleicht nicht so gut manchmal verstehen, warum auch immer, Missverständnisse oder andere kulturelle Prägungen, Ansichten in der Bibel können uns trennen. Aber dort werden wir eins sein. Wir sind eine Familie. Gott ist der Vater und Jesus Christus ist unser Bruder. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wir sind eine Familie. Verhalten wir uns denn wie Familie schon auf Erden? Haben wir das wirklich verinnerlicht, dass die Schwester, der Bruder, mit dem ich Schwierigkeiten habe, dass das eine Familienmitglied ist? Ja, in der Familie ist es so, dass nicht immer alles gut läuft. Dass es durch Stress, durch verschiedene äußere Faktoren es zu Situationen kommt, wo man Dinge tut, sagt, sich beleidigt, die einem leid tun danach. Und egal wie schlimm die Dinge sind, die man tut und sagt oder die einem angetan werden, die Familie kennzeichnet sich dadurch aus, dass man, egal ob man den anderen verletzt hat, man gehört immer noch dazu. Man vergibt einander. Und genauso dürfen wir es und müssen wir es auch lernen, unter das Kreuz zu kommen mit unseren Verletzungen und sie dort abzulegen und sagen, Herr, gib mir die Kraft zu vergeben. Ja, wir dürfen einander unter dem Kreuz vergeben. Unsere Vergehen. Und es ist das Schöne an Familie. Ja, viele in der Welt sehen Gemeinde als etwas Besseres, weil sie den Eindruck vermittelt bekommen haben, dass wir nicht nur den heiligen Status haben, sondern wir verhalten uns ja immer wie Heilige, weil wir in Gemeinden nicht streiten, weil wir in Gemeinden nicht mehr uns wagen, unsere Meinungen zu sagen. Und dadurch wirkt es draußen, hier herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Aber die Wahrheit ist, da wo kein Streit ist, da findet ja auch keine Vergebung statt. Da wird auch nichts gelernt miteinander. Ja, es gibt Reibung in einer Gemeinde, in einer Familie. Und das ist natürlich. Und da, wo sich der springende Punkt ist, dass wir einander vergeben lernen. Das ist das, worum es geht, denke ich. Und das ist das Schöne. Wir sind danach eh eine Familie. Wir gehören eh zusammen. Ja, wir werden Geschwister sehen und wieder treffen, mit denen wir uns extrem gestritten haben, die wir nicht mehr mochten, wo wir um Verzeihung bitten müssen, um Buße tun dürfen. Aber dort werden wir sie wieder treffen und wir werden uns umarmen dürfen und wieder lieben. Und jetzt kommt Vers 20, wo wir auch sehen, hier geht es jetzt wirklich um Gemeinde wieder. Ihr merkt es, es ist mehr Praxis drin vielleicht, aber die anderen Verse waren auch super wichtig, um zu sehen, unser Fundament, auf dem wir stehen. Welches ist es? Nämlich in Vers 20 geht es genau um dieses Fundament. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Die Gemeinde Gottes, dieser neue Mensch, der hier angedeutet wurde, ist auferbaut auf der Grundlage, was ist der Boden, auf dem dieses Gebäude steht? nicht Zement und Estrich, sondern es sind die Apostel und die Propheten. Es ist die Bibel Gottes. Und es ist letztendlich sein Wort, sein Wille. Darum geht es. Es geht nicht um eine Wissensvermittlung. Es geht darum, ob die Gemeinde sich auferbaut durch Gottes Wort oder ob es das einfach nur als eine Richtlinie grob nimmt. Nein, es ist das Fundament. Ohne das Wort Gottes gibt es keine echte Gemeinde. Ohne das Wort Gottes ist jede Gemeinde ein Verein. Absolut, ein Verein. Mehr nicht. Es ist tot, geistlich tot. Es entspricht nicht dem Willen Gottes. Ja? Und eine biblische Gemeinde, eine echte Gemeinde, entspricht dem Willen Gottes. Und da sehen wir, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Aber dann kommt noch die Steigerung, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und ich denke, das ist auch genauso wichtig wie das Fundament. Es geht nicht um dein Wissen, sondern es geht um Orientierung in der Bibel, ob du es ernst meinst in der Praxis und dann, ob Jesus Christus dein Eckstein ist als Gemeinde und auch in der Beziehung zu ihm. Darf er dein Eckstein sein? Er darf die Grundlage sein für dich. Und muss die Grundlage sein. Und es ist so, dass der Eckstein letztendlich Jesus ist. Das heißt, wir müssen Jesus fragen. Ja, muss ich ihn denn jetzt fragen, wenn wir neue Stühle kaufen, wenn wir einen neuen Beamer kaufen, wenn wir etwas planen in diesem Jahr, müssen wir dann Jesus Willen fragen? Bei all diesen Dingen, da kommen wir ja nie voran, oder? So kann man denken als Mensch. Die Wahrheit ist, ja, wir müssen ihn fragen. Es geht um ihn. Wir sind kein Verein. Wir sind die Gemeinde Gottes, oder sollten es sein. Das heißt, wir müssen Gott fragen. Wir müssen zu ihm kommen, ihn ehren im Gebet, manchmal auch abwarten, bis er eine Antwort gibt, weil er antwortet ja nicht direkt. Und manche Sachen muss man ja schnell entscheiden können in einer Gemeinde. Aber wir sehen, wir fragen ihn gar nicht mehr aus Unbequemlichkeit heraus. Wir halten ihn da raus. Die Gemeindeorganisation, die machen wir als Menschen. Und wir sind voller Aktionismus für das Richtige. Wir wollen das Richtige tun. Aber entspricht das seinem Willen? Vielleicht möchte er, dass du ringst, dass du nicht schnell vorankommst, dass es langsam vorangeht für eine Gemeinde. Aber wir tun das nicht, wir fragen ihn nicht. Das ist die Wahrheit heutzutage. Und es ist wichtig, dass man zurückkehrt, wirklich und umdreht von diesen weltlichen, wir müssen vorankommen, die Gewinnmaximierung betreiben in Gemeinden, hin zu, was willst du, Herr, wieder zurückkehren und ihm die Ehre geben. Und es geht nicht darum, schnell zu sein und groß zu wachsen als Gemeinde, viel Anzahl zu werden als Menschen, darum geht es nicht. Es geht nicht um diese tote Mitgliedschaft, es geht um die lebendige Beziehung von dir und Gott und auch von der Gemeinde und Gott. Da gibt es auch eine Beziehung. Es ist die Braut, die er erwartet, die er aufbereitet und die weltweit sich befindet. Und da dürfen wir uns wirklich bewusst machen, hier geht es nicht um irgendeine Theorie, hier geht es um absolute Praxis, die Gott absolut wichtig ist. Er hat Apostel Paulus durch den Heiligen Geist bewegt, das dieser Gemeinde in Ephesus zu sagen. Denn wie schnell, selbst gerade diese Frischbekehrten, 6 Jahre circa war es her, da haben sie sich bekehrt erst. Sie waren wahrscheinlich schon wieder weg und sie mussten das haben als Lehre. Jesus ist euer Eckstein. Es geht um Jesus. Es geht nicht um eine Gemeinde. Es geht um Jesus. Es geht nicht um die Gemeinde. Ja, ihr seid zwar die Braut, aber es geht um Jesus. Es geht nicht um die Braut. Und darum geht es hier, dass wir wieder uns bewusst machen, er ist der Eckstein. Und jetzt sehen wir auch, was passiert, wenn das vorhanden ist, die Grundlage und der Eckstein. Vers 21, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Dann wächst der Tempel. Nicht durch Organisation wächst der Tempel, sondern indem, dass wir wirklich nach ihm fragen. Und nicht unsere Gedanken, die vielleicht auch manchmal gut sind und die besten Absichten haben, aber ihn müssen wir fragen. Und dann wächst der Bau. Warum? Weil wir alle die tollsten lebendigen Steine sein wollen, die es gab oder gibt. Wir mögen es, lebendige Steine in der Gemeinde zu sein, aber der Stein, den wir darstellen, das ist nicht der Bau, das ist nicht das, worum es geht. Auch wenn du wichtig bist für Gott, ist Individualismus in der Gemeinde etwas Zerstörerisches. Es geht um die Gemeinschaft. Es geht darum, dass du auch zurücksteckst. Ja, es geht um Reibungen, dass wir besser ineinander passen. Es geht um Streit tatsächlich, dass wir besser passen, damit Gott uns als Steinmetz zurechtstutzt. Und dann passt es. Dann passt es. Dann wächst der Tempel Gottes. Also es geht nicht darum, alleine Organisation zu bewältigen und möglichst keinen Konflikt zulassen, sondern es geht darum, dass wir uns ausrichten auf ihn. Und dann wird er den Tempel zum Wachstum bringen. Es ist nämlich etwas Geistliches. Die Gemeinde hat nichts. Es hat auch was natürlich mit Organisation zu tun und Struktur. Die ist wichtig. Aber hauptsächlich baut Gott die Gemeinde. Er baut die Gemeinde, nicht wir. Egal, wie viel Erfahrung und wie viele Fähigkeiten du hast, sei Gott kein Hindernis durch deine Fähigkeiten. Wir müssen demütig werden dabei und gucken, dass wir wirklich uns ausrichten nach ihm. Vers 22. Indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn das vorhanden ist, wirst du persönlich auch erbaut. Du wirst verändert. Du wirst zu der Person, die Gott gebrauchen möchte. Er möchte dich jetzt schon gebrauchen, aber er kann dich dann noch vielseitiger gebrauchen als jetzt. Und wir hatten gelesen im Epheser 1, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir hatten mit meinen Kindern, und als Familie haben wir im Johannesevangelium gelesen, und da gibt es diese Begegnung zwischen den Pharisäern und Jesus Christus, Gott. Und ja, es wird gesagt, letztendlich, er sagt dann, er fordert sie auf, reißt diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und da verdeutlicht er, dass der Tempel ist auch dein Körper. Ja? Der Heilige Geist wohnt in deinem Körper. Der Tempel Gottes ist auch dein Körper. Es geht also darum, dass du Gott, den Heiligen Geist insbesondere, nicht beleidigst. Darum geht es bei diesem Tempelbau auch, damit da jemand weiterbaut. Wer baut schon, wenn man beleidigt wird? Ja, keiner. Und strengt sich an. Der Heilige Geist auch nicht. Er ist heilig. Er hält Abstand von Sünde. Das heißt, wir müssen aufpassen, was wir im Alltag tun. Wir müssen aufpassen, dass diese Wohnung, in der Gott wohnt, mein Körper, ja auch sauber ist. Und dafür dürfen wir Buße tun und dürfen wir uns Mühe geben beim Nichtsündigen. Heißt nicht, dass wir es schaffen, aber wir können mit seiner Hilfe diesen Tempel sauber halten. Er baut, wir sind ein Teil der Gemeinde, wir dürfen ein Teil sein, was ein riesiger Segen ist für dich, für deine Familie und für die Menschen, die dich umgeben. Und ich hoffe, dass wir auch jetzt, wo wir diesen Text gesehen haben, wirklich auch durch die Woche, wenn wir durchgehen, das nicht einfach nur abheften als, es ist ein interessantes Wissen, sondern ich muss mich verändern, ich muss vielleicht mal hinterfragen, wie ich zu Gott stehe und auch wie ich zu seiner heiligen Gemeinde stehe, für die er gestorben ist, damit sie entsteht. Es ist ihm so wichtig, dass du zur Gemeinde gehst. Er hat geblutet dafür. Er hat nicht nur für deine Sündenvergebung geblutet, nein, auch dafür, wie du lebst. Amen.